Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 113 von Nach dem Abspann. In der heutigen Ausgabe wollen wir über alles sprechen, was uns im Februar und März so durch die Lappen gegangen ist. Dazu gibt's außerdem noch die Besprechung von Melanies Siegerfilm vom Oscar-Tippspiel. All das und noch vieles mehr erfahrt ihr nun in einer neuen Podcast-Folge.
Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit Melanie wird's heute ziemlich unverschämt, aber das werden wir natürlich gerne für euch ausdiskutieren. Zuvor verrät uns aber Melanie, wie sie als pflichtbewusste Kinoenthusiastin ihr traumhaftes Osterwochenende verbracht hat.
Naja, traumhaft, wenn ich das Spiel von München-Gladbach sehe, war's weniger traumhaft, aber gut.
Oh.
Na, also, die haben einen Film abgezogen da auf dem Feld, ich sag's euch, das war unglaublich. Das war ein Horrorfilm.
Auch bei der Vereinswahl.
Mein erster Stadionbesuch und dann sowas. Aber egal. Das Positive an dem Wochenende war, ich konnte endlich Dream Scenario noch nachholen. Ich habe es ja leider auf dem Fantasy-Filmfest verpasst. Ich brauche auch nicht mehr viel zum Film zu sagen. Wir haben den ja hier schon mal thematisiert in der Folge. Aber was ich sagen kann, wir waren natürlich mal in einem anderen Kino. In einem Kino in München-Gladbach. Wir waren in der Sign Factory. Das befindet sich im Haus Zor oder Zor. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es ist aber ein super schnuckliges Kino mit nur zwei Sälen tatsächlich. Und wir hatten den kleinsten. Das fühlte sich ein bisschen an wie Privatkino, muss ich sagen. Wie so Wohnzimmer, zu Hause, Leinwand aufgebaut, ein paar geile Ledersessel hingestellt. War echt richtig, richtig schön. Kann ich nur empfehlen.
Nicht schlecht. Aber jetzt erzähl doch mal, wie fandst du den Film dann?
Ich fand den tatsächlich ansatzweise gut. Ich hätte ihn gern ein bisschen horrorhafter gehabt tatsächlich. Also da war mir sehr viel Zwischengeplänkel zwischen, wo ich gedacht habe, boah, ja, könnte man so machen. Aber so ein paar Horrorelemente, die schon da gut eigentlich drin rüberkamen, die hätten sie gerne ein bisschen mehr machen dürfen. Bin bei 3,5 Sternen gelandet. Also wie ihr eigentlich.
Stimmt. Das hätte ich tatsächlich gar nicht gebraucht. Ich fand eigentlich, dass viel, also ich hätte gar nicht, Horrorelemente hätten für mich da gar nicht reingepasst, weil für mich dieser Aspekt dieses Cancelns, der ja eigentlich so thematisiert wird, dass ich den eigentlich viel interessanter fand. Und ich glaube, hättest du den dann mit irgendwelchen Gore-Elementen da verfeinert, ich glaube, das hätte den Fokus woanders hingelenkt.
Ja, es hätte auch gut klappen können, das stimmt.
Also dann hättest du den ganzen Film in eine andere Richtung produzieren müssen, dass er wirklich am Ende zum Horrorfilm wird, ohne jetzt was zu spoilern.
Ja.
Aber so in die Richtung, in die er eigentlich wollte, finde ich, passte, hätten Horrorelemente für mich nicht gepasst. Also jedenfalls nichts, was brutaler ist, als das, was man gezeigt hat.
Ja, gut. Dann wäre das andere Thema halt ein bisschen nach hinten weggerutscht, ne?
Ja. Aber das fand ich tatsächlich interessant, weil es auch so aktuell ist einfach.
Das hat super gut funktioniert auch, finde ich. Und gerade Nicolas Cage ist halt wieder eine Wucht, ne? Das muss man wirklich sagen. Der spielt das exzellent, er trägt wieder den ganzen Film. Alle anderen daneben sehen super blass aus.
Also ich finde es sogar einer seiner stärksten Filme der letzten, wenn nicht sogar 10 Jahre, würde ich sagen. Also spielt er wahnsinnig cool.
Ja.
Und halt auch eine tolle Idee, aber du hast recht, an manchen Stellen hätte man mehr draus machen können, hätte für mich nur nicht in die Horrorrichtung gehen müssen. Weil dann hättest du wieder einen klassischen Freddy Krüger Albtraum-Horrorfilm gehabt.
Ja, das stimmt auch wieder.
Der hätte dann irgendwie zu wenig Alleinstellungsmerkmal.
Das stimmt, den hatten wir ja tatsächlich ansatzweise auch mal kurz dargestellt, aber gut. Ja, da hast du recht, so ein bisschen mehr Gesellschaftskritik da drin oder so, wenn er das mehr thematisiert hätte, wäre natürlich auch ganz passend gewesen.
Ja.
Egal wie, Hauptsache ein bisschen mehr von einem Ansatz hätte ich gern gehabt.
Ja, er wusste im letzten Drittel nicht so ganz, wo er eigentlich hin will, ne?
Nee, nicht so richtig.
Da hast du recht. Niklas, du musst unbedingt noch gucken. Ich glaube, das ist auch echt einer für dich.
Ja.
Ich werde es mir merken, ja.
Kriegt auch seinen Kinostart, Melanie, hast du den deutschen Kinostart parat?
Der war jetzt letzte Woche, ne?
Genau, und der läuft ja jetzt schon, aber hier in der Umgebung ja nur sporadisch. Und ich habe dann aufgrund unseres Urlaubs in München-Gladbach gedacht, ich kann ja nicht ohne mal mir da ein Kino anzugucken. Und habe gesehen, dass er da nämlich passend läuft und deswegen waren wir nämlich schnell da.
Ja, schön. Vorletzte Woche war der, gerade mal geschaut, am 21. März. Ja, cool. Niklas, was gab's denn bei dir? Auch Kino oder was zu Hause?
Nee, ich habe mich wieder in die Streaming-Hölle begeben, um genau zu sein, bei Netflix. Es war mal so eine Situation, Familie ist gerade da, war Ostern, ne? Was machst du abends, hast dich schon alles erzählt, schmeißt man einen Film an, ne? Natürlich wollte man nicht auf meine Expertise vertrauen, also hat da andere Familienmitglieder einen Film ausgesucht. Und da fiel, das ist so wie im Supermarkt, früher Spiele kaufen, das schönste Cover, ne? Und das war in dem Fall, was Männer wollen. Ja, provokanter Titel, so viel kann man schon mal sagen, basiert auf dem Film Was Frauen wollen, ne? Zumindest die Grundidee soll wohl daherkommen. Ich habe das Original nie gesehen. In dem hier geht es jedenfalls um eine Sportagentin, die in einer großen Agentur ist und eigentlich im Inbegriff ist, befördert zu werden. Sie soll endlich Partnerin werden, statt nur Angestellte. Ja, den Pass hat sie nicht gekriegt, so viel schon mal dazu. Sie versucht es dann aber anders. Sie verspricht den Verantwortlichen, hey, ich kriege das neue aufstrebende NBA-Talent, kriege ich angeworben. Und zwar von mir, ja. Das wird sie dann auch betreuen. Ja, versprechen kann man viel. Wie sie das umsetzt, weiß sie nicht, weil eigentlich kann sie nicht wirklich gut mit Männern. Diese typischen plakativen Szenarien werden da ausgegraben. Aber an einem Junggesellenabschied kriegt sie von einem Medium einen Tee überreicht und der gibt ihr die Fähigkeit, die Gedanken von allen Männern zu lesen, aber ausschließlich von Männern. Ja, danach folgt Marco vorhersehbar, wir genießen die Kräfte, es baut sich zum Erfolg auf und verlieren sie kurz, bevor wir den Touchdown machen, um bei den Sportmetaphern zu bleiben. Es kann sehr amüsant, es gibt ein paar gute Gags, es lebt natürlich komplett von den Charakteren, die da mitspielen. Die Geschichte ist absolut austauschbar. Und so hat es bei mir am Ende für 2 Sterne gereicht. Das ist ja die Familie so war aber schwer begeistert davon.
Wer jetzt hyped ist, wo gibt's den denn aktuell?
Den gibt's auf Netflix.
Auf Netflix, na, da passt immer auch noch, hin. Ja.
Ist relativ neu, ist von 2019. Habe ich aber nie im Kino wahrgenommen. Also wird so ein Direct-to-Streaming-DVD-Release gewesen sein.
Oder so direkt ein Netflix-Film?
Ist so möglich. Ich habe jetzt gar nicht mal auf die Details geguckt, Studios. Steht da jetzt nicht Paramount? Nee,
hatte Kinostart tatsächlich, ja.
Tatsächlich?
Mhm. Hat mit 20 Millionen 72 Millionen eingespielt. Hm. Aber ist bei mir auch komplett drunter gefallen.
Also ich habe nichts davon mitgekriegt. Das war so einer, der da in der untersten Plakatreihe stattfindet bei den Multiplex-Dingern. Ja.
Ja, auch nichts Spannendes im Cast, wo man jetzt sagt, nice. Nee.
Nö, du hast ein paar Auftritte von, ja, eigentlich den einzigen, den ich wirklich erkannt habe, war Shaq O'Neal und Pete Davidson.
Ja.
Das sind die 2 größten Namen, die ich da wahrgenommen habe. Diese Taraji P. Henson. Ich meine, die Schauspieler habe ich schon mal gesehen. Wenn ich jetzt mal ganz fix auf ihren Namen klicke, ja,
nö. Wichtig ist nur auf den ersten Blick Person of Interest, was mir direkt da im Kopf bleibt, ne?
Stimmt.
Als Mithauptdarstellerin.
Ich wusste, ich kenne sie irgendwo, ja. Leider spielt sie hier eine wesentlich dümmere Rolle. Ist jetzt nicht ganz das Niveau von Person of Interest. Aber sonst hat sie sich etwas unter Wert verkauft oder casten lassen.
Aber sonst halt auch sehr Seriendarstellerin, wenn ich so sehe. Ja. Das ist ja nicht unser Metier.
Ja.
Also deins ein bisschen.
Ja, schon, das stimmt. Was sonst, naja.
Ich habe da was gesehen. Was
Schönes gesehen.
Ich habe das gesehen, das ist richtig Film, ja. Das parodiert nämlich auch ganz viele Filme. Ich habe Top Secret endlich mal nachgeholt von Jerry Zucker, der ja auch schon hier Airplane gemacht hat, den wir hier auch ja vor einiger Zeit mal als Hausaufgabe hatten. Also die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, diesmal haben wir hier nicht Leslie Nielsen, sondern wir haben Val Kilmer in der Hauptrolle, der hier einen amerikanischen Rockstar spielt. Ja, der hat richtig Bock. Das ist so eine richtige Elvis-Parodie, kann man tatsächlich sagen, vom Stil her. Und der soll nun nach Ost-Berlin reisen, um da an einem Musikfestival teilzunehmen. Ja, Ost-Berlin wird hier als so eine Mischung aus DDR und Nazi-Deutschland dargestellt. So richtig klar ist das irgendwie nicht, was das hier sein soll. Also man hat Nazi-Uniformen, aber eigentlich DDR-Setting, also ganz weirde Mischung. Naja, aber jedenfalls in diesem fiktiven Ost-Berlin angekommen, verliebt er sich direkt in die wunderschöne Hilary Flamond, die allerdings sich schnell herausstellt als Anhängerin einer Untergrundwiderstandsgruppe. Und ihr Vater, der Paul Flamond, der wurde entführt von den Nazis, aka Deutschen, was auch immer, um eine richtig abgespacede Unterseemine zu erfinden, die auch jetzt recht schnell zum Einsatz kommen soll. Und nun ist es an Nick Rivers unter anderem, diesen Plan zu vereiteln und Papa Paul zu befreien. Ja, das Ganze ist genauso viel Klamauk wie Airplane. Das, also jede Szene ist völlig überspitzt und einfach nur eine Parodie auf irgendeinen anderen Film. Trotzdem, der macht wahnsinnig Spaß. Also wer Airplane, also die unglaubliche Reisen einem verrückten Flugzeug, mag, der hat hier definitiv auch Spaß, genau wie andersrum. Es ist genau derselbe Humor, es ist genau derselbe Stil. Wir tauschen hier nur das Flugzeug gegen ein bisschen actionlastigeres Setting. Aber ja, total überdrehter Humor und macht einfach Spaß. Kann man auf jeden Fall immer wieder gucken, würde ich sagen. Und habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen.
Läuft der gerade irgendwo? Ich habe jetzt Bock.
Ja, der ist bei Paramount Plus.
Aha, sehr gut.
Naja. Und wer nochmal Bock auf Airplane hat, der schwimmt da auch rum. Der ist nämlich direkt im Paramount Plus Autoplay danach angelaufen und da habe ich doch direkt mal laufen lassen.
Läuft.
Direkt danach wäre in der ordentlichen Reihenfolge alle drei nackte Kanonenteile gekommen, Beverly Hills Cop, also ich hätte den ganzen Abend noch viel Spaß haben können.
Ach, die sind alle da. Ich habe nämlich die nackte Kanonenteile, habe ich mal alle gesucht, aber noch nie bei einem Streamingdienst vereint gesehen.
Also die scheinen, also auf jeden Fall der erste war direkt darunter. Ich meine, die anderen habe ich aber da am Horizont auch schimmern sehen.
Gut zu wissen.
Ja. Aber aktuell auch auf jeden Fall bei Sky verfügbar, nackte Kanone. Das weiß ich, weil ich da letztens auch reingeguckt habe.
Ja, die und Paramount haben ja oft den gleichen Katalog, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wer mal was richtig Flaches zu lachen haben will, mit wirklich guten Gags teilweise und wer Bock auf viele Kühe hat, der hat hier den richtigen Film. Ja, aber statt Kühe kommen wir jetzt zu Äpfeln. Und zwar zu, kommt bei Kühen auch mal raus, ne? Nein, naja, anderes Thema.
Fladen.
Fladen, stimmt. Äpfel sind Pferde, danke. Und zwar kommen wir zu Adams Äpfeln. Das ist nämlich ein Film aus dem Jahr 2006. Jetzt fragen sich alle, was macht denn der hier? Das habe ich am Anfang ja schon angedeutet. Wer vor 2 Wochen gut aufgepasst hat, der hat noch von unserem Oscar-Tippspiel gehört. Und da hat Melanie gewonnen und durfte sich einen Film aussuchen, den wir jetzt in unserer Osterfolge oder mittlerweile Nach-Osterfolge besprechen. Und da hat sich Melanie für Adamsäpfel entschieden. Melanie, wieso ist denn die Entscheidung auf den Film gefallen?
Na, ich habe doch 2 Filme zur Auswahl gehabt. Dänische Delikatessen oder Adamsäpfel, weil ich sehr großer Fan von diesen beiden Filmen bin. Und habe ja dann unseren Gast Noah tatsächlich mal entscheiden lassen, was ihr so Schönes gucken dürft von den beiden. Deswegen ist es Adamsäpfel geworden.
Ja, das ist doch schon mal eine Ansage. Worum geht's denn da?
Ja, es geht um den Pfarrer Ivar. Der ist nämlich der Inbegriff von Optimismus und Güte. Und damit versucht er sogar Straftäter zu wieder fit zu machen für die Gesellschaft. So. Ganz einfach. Was schreibe ich da so komplizierte Begriffe rein? Darunter befindet sich auch der Kleptomane und Alkoholiker Gunnar und der arabische Tankstellenräuber Khalid. In diese skurrile Truppe gesellt sich nun auch noch der aggressive Neonazi Adam und ausgerechnet er und sein Vorhaben, einen Apfelkuchen zu backen, bringt den Pfarrer jetzt wirklich mal an seine optimistischen Grenzen.
Das ist so. Das Ganze ist genau wie der eben angesprochene dänische Delikatessen, auch von Anders Thomas Jensen. Da ich beide noch nicht gesehen habe, hatte ich ihn nur auf dem Zettel durch Riders of Justice, also Helden der Wahrscheinlichkeit. Einer der besten Sneaks, die ich wahrscheinlich je gesehen habe. Großartige dänische Komödie, auch mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, genau wie hier. Und in der zweiten Hauptrolle haben wir Ulrich Thomas als der Neonazi Adam, der hier den namensgebenden Apfelkuchen backen möchte. Niklas, wie war denn dein erster Eindruck? Du hast ihn ja auch zum ersten Mal gesehen jetzt.
Ja, so am Anfang weiß man ja nicht so richtig, was einen da erwartet. Man sieht ja nur Adam, wie er am Bus aussteigt, erstmal das Klappmesser auspackt, um da nochmal schön Kratzer reinzumachen. Da denkst du ja schon, ja, wow, was soll das denn jetzt werden? Und dann kommt da dieser Alligator-Verschnitt von Matt Mikkelsen an und sagt, ja, ich bring dich wieder auf den richtigen Weg. Und das, also es ging danach nur noch steil den Berg rauf, fand ich. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe überhaupt nichts erwartet und völlig weggeblasen worden, was da kommt. Also den Humor, die Charaktere, fantastisch.
Ja, Melanies Meinung, das hätte ich ihn ja auch nicht ausgewählt, ist nicht viel schlechter, oder?
Nee, definitiv nicht. Ich sehe das genauso. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum 5. oder 6. Mal schon geguckt. Einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, die gerne immer mal laufen dürfen. und passt halt für mich einfach in diese Reihe zu dänische Delikatessen dazu. Ne? Es ist einfach der Humor, dieses Schwarzhumorige, was so hinterrücks da einfach rüberkommt, was eigentlich gar nicht so auf dem Präsentierteller steht, was ich einfach richtig, richtig gut finde.
Ja, und jetzt kommt die Spaßbremse. mich hat er tatsächlich wider Erwarten nicht so sehr abgeholt. Ich fand ihn nicht schlecht, aber so richtig catcht hat er mich tatsächlich nie. Und das, obwohl er tatsächlich zu Riders of Justice, den ich gerade so gehypt habe, eigentlich genau den gleichen Humor hat. Diesen sehr schwarzhumorigen Stil mit ganz verschiedenen Charakteren, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist schon sehr ähnlich, aber der Film hatte mir das zentrale Problem. Ich fand alle Charakter ausnahmslos wahnsinnig unsympathisch und ich habe nie den Punkt gefunden, wo ich mich für irgendwen interessiert habe. Und so habe ich mir das Ganze irgendwie immer so von außen angeguckt. Da hat es irgendwie seine Momente gehabt. Aber nichts hat es geschafft, mich so richtig reinzuziehen in den Film. Und deswegen bin ich am Ende jetzt nur verhältnismäßig bei 3 Sternen gelandet. Weil, wie gesagt, immer noch sehr, sehr tolle Ideen drin. Aber so richtig reinziehen konnte der mich tatsächlich nie.
Ich finde, ich gebe dir da recht, die Charaktere sind nicht sympathisch. Ich war auch immer so hin und her gerissen, ist Ivan jetzt wirklich ein Guter oder verbirgt er eine wirklich dunkle Wahrheit? Das wird dann so Stück für Stück auseinandergefallen, sage ich mal, und am Ende ist es eigentlich sehr traurig. Aber wahrscheinlich, ich sag mal so, für mich hat dieser Humor halt absolut funktioniert. Von diesem Arzt, der absolut großartig ist, der direkt gesagt hat, ja, ich sage den Leuten, wie es ist, ne, das ist so, er hat wie so eine, ja, ich will es fast sagen, obwohl es ein dänischer Film ist, wie so ein rheinischer Frohnatur hier wirkt, der sagt ja einfach, was Phase ist. Und Ivan, wie gesagt, dieses komplett stupide, nein, das ist alles gut. Ist alles gut. Der Teufel prüft uns. Das. Und auch die Art und Weise, wie er redet, halt wie so ein völlig verklärter Pfarrer, der überhaupt keine Ahnung von der echten Welt hat. Das ist eigentlich, es ist eine Charakterstudie irgendwie. Aber die macht Spaß.
Ja, ich glaube,
es ist auch völlig egal, was da an Vorzeichen passiert. Ne? Dieser Typ von Pfarrer, der steht da einfach und findet immer etwas Positives. Du musst die Äpfel nur weiter pflegen, dann wird das schon. Ach, die Krähen, die sind ja irgendwie ganz doll, das hatten wir auch noch nie. Aber du findest schon eine Lösung.
Ich fand auch gerade, Pfarrer Iva ist für mich schon mit Abstand das interessanteste, meine Güte, die Wortfindungsprobleme sind heute groß hier. der interessanteste Charakter, weil der ja wirklich so eine Entwicklung durchmacht im Laufe des Films. Und ja auch wirklich, über den lernst du halt alle 10 Minuten irgendwas Neues, was du nicht erwartet hast, was aber irgendwie immer ins Gesamtbild passt. Und auch die Sidekicks, also die Nebendarsteller, die wir hier noch so in der Gemeinschaft haben, die funktionieren für mich auch alle recht gut. So im Kontext der Story, ich glaube, mein Hauptproblem ist einfach, dass Adam als eigentlicher Hauptdarsteller für mich irgendwie ziemlich profillos bleibt recht lange und zum Ende hin irgendwie dann eine Wandlung hinnimmt, die mich irgendwie dann auch nicht, die für mich irgendwie nicht so nachvollziehbar war, muss ich sagen.
Ich finde aber tatsächlich, dass das dann wieder die Art und Weise ist, die ich, das klingt jetzt so blöd, aber die ich dann halt immer wieder in so Filmen mag, so Neonazi einfach mal profillos darstellen. Da ist halt nix. So, der ist ein Neonazi. Fertig. Das fand ich irgendwie dann schon wieder sehr gut gemacht, so in dem Film, dass er eigentlich konsequent wirklich dieser Profillose bleibt, bis er dann halt nachher diese Wandlung durchlebt und auf einmal ein ganz anderer Charakter wird. Weil er halt nicht mehr Neonazi ist.
Aber ich glaube, gerade durch die erste Hälfte ist mich denn die Wandlung irgendwie nicht glaubhaft genug. Also es passiert zu wenig, damit er zu dieser Wandlung kommt.
Kann ich jetzt nicht so sagen, für mich hat es das schon, was heißt glaubwürdig, also ist bei dem Film hoch angesetzt. Ich habe es aber nicht als störend empfunden, vielleicht habe ich auch drauf gewartet, ich hoffe immer was Positives am Ende, ne, und so wie Adam da mit seinem Hass da immer versucht hat, gegen Ivan anzukommen, und er hat ja auch wirklich physisch verletzt, und Ivan einfach so, ja, das nächste Mal, ne, haust du lieber auf die linke Wanne, dann ist die Nase wieder gerade oder sowas. Nach diesem Motto, das ist einfach so, du merkst einfach, er verzweifelt und
das, was er machen will, provozieren, weil er sich, oh Gott weiß was, fühlt ausgegrenzt, keine Ahnung, wütend auf die Welt. Wer weiß, wo die Motivation bei ihm herkam. Aber als er merkt, dass das alles völlig sinnfrei ist, es hat keinen Zweck. Wen provoziert er? Für wen macht er das eigentlich? Da finde ich, okay, da kommt seine Menschlichkeit dann tatsächlich durch. Wie Alsan kaputt geprügelt hat, fährt er ihn ins Krankenhaus. Das ist einfach so nach Motto, okay, du stehst da vor einem, den du gerade kaputt gehauen hast, aber du weißt, dass du keine Konsequenzen haben wirst, weil er wird nichts sagen. Also, was soll er denn? Dann sagst du, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Normaler Mensch fährt den halt ins Krankenhaus. Ich fand das schon, wie das so Stück für Stück aufgebaut wurde, ganz gut.
Ja, natürlich gerade bei dem Punkt, gerade wenn Eva danach nochmal reinkommt, so ganz normal, ja, bringst mal das mit aus von der Tanke oder aus der Apotheke. Ja. Ja, super, danke.
Ja, genau, wir am nächsten Morgen reinkommen und sagen, ich muss nochmal kurz ins Krankenhaus, soll ich irgendwie was mitbringen? Das ist einfach so, steht da Blut überströmt, die kurze Fresse kaputt. Ja.
Das meine ich ja, das war für mich viele, viele Momente. Nur in seiner Grundidee hat er mich halt nicht so richtig reingezogen. Aber einzelne Momente hat er super viele, auf die ich jetzt hier sagen kann, die fand ich super geil. Also auch draußen an dem Baum, wo er einfach stumpf die Waffe zieht und alle Krähen da abschießt. So richtig völlig aus dem Nichts.
Ja, von dem hast du das auch gar nicht erwartet. Ne? Nee. Ich meine, das ist Khalid, der im Endeffekt auf einmal die Waffe da in der Hand hält. Ach, wir dürfen die totschießen? Alles klar, leg mal los. Ja, und zack ist so, die Katze mit dabei.
Ja, wie er das auch schön redet, als Gunnar sich total traurig. Was ist denn mit dir passiert?
Und I war ja auch wieder richtig stumpf. Ja, naja, die wollte ja eh nicht mehr.
Ja, eben, ne? Unsere morgendliche Schießerei ist ihm da leider dazwischen gekommen und hat ihn frühzeitig von seinem Leiden erlöst. Schön. Ein Ableben beschleunigt. Ach, das ist.
Aber diese Sache mit der Wandlung, ich finde ja, du hast ja dadurch, dass Adam nachher beobachten kann, was Eva eigentlich den anderen Gutes getan hat, ne? Weil sobald Eva sich wandelt und auf einmal pessimistisch wird und total negativ wird und alles scheißegal ist, kommt es ja dann, dass Gunnar und Khalid da auf einmal fahren, wie sie wollen. Und überhaupt nicht mehr irgendwie nett sind oder voll diese ganzen Sachen, Alkohol, Kleptomanie, die drehen ja völlig durch dann in dem Moment. Und ich glaube, da macht es schon durchaus Sinn, dass er dann halt auch mal so ein bisschen checkt, was Eva eigentlich da gemacht hat.
Das funktioniert wiederum ziemlich gut, finde ich tatsächlich, diese Zuspitzung zum Finale. Also jeder Charakter hat tatsächlich diese, nochmal diese weitere Zuspitzung in seinem Charakter, sag ich mal. Also auch die Nebencharakter, die an der ersten Hälfte noch recht blass bleiben, haben irgendwie nochmal alle den Moment, wo sie nochmal aufblühen dürfen hinten raus.
Das stimmt, ja.
Also das klappt tatsächlich super. Was mich dann aber hinten raus wieder gestört hat, wo ich dann wieder dachte, ist dieser recht hohe, ich nenne es jetzt mal übernatürliche Aspekt, wie man hier diese Zeichen Adam immer zeigen will, mit dem Buch, was runterfällt, mit dem Blitz, der einschlägt, mit klappernden Türen und was nicht alles. Übrigens, wir spoilern natürlich den Film durch, das war hier quasi Hausaufgabe, ne, ist klar. das war dann wieder so, das passte für mich nicht zum Rest, das hat mich dann wieder nicht so abgeholt. Also, vielleicht war es einfach der falsche Tag für den Film, ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat mich dann immer wieder was gestört, was mich so rausgerissen hat.
Ich glaube auch, den guckst du noch mal mit Dominik und mir zusammen, dann läuft das, dann kommt da auch ein Stein mehr raus. Weil ich finde, dass diese Zeichen irgendwie, auch wenn das sehr übernatürlich war und ich das auch verstehen kann, wenn man sich da erstmal so denkt, hey, was soll das jetzt hier? Na, irgendwie passt das nicht zum Ton des Films. Hat das doch irgendwie wieder gepasst, weil du auf einmal dem Pfarrer wieder mehr geglaubt hast. Der ja immer irgendwie sagt, er wird geprüft oder so. Und du jetzt in dem Moment irgendwie mal gecheckt hast, oh, vielleicht wird er ja tatsächlich geprüft. Also ich muss vom ersten Mal gucken tatsächlich gestehen, dass ich mich wirklich gefragt habe, dass jetzt darauf hinausläuft, dass da nachher wirklich irgendwie so eine Erscheinung kommt und alles rettet.
Ja, stimmt. Eigentlich hat man erwartet, irgendwann kommt der Engel runter, ne, und sagt, ja komm, ja. Ivan, klopft mal auf die Schulter, hast du gut gemacht, Junge.
Hast geschafft.
Jetzt kriegst du alles, ne? Kind geheilt, Frau wieder da, Leben gefixt, ne? Das ist ja zum Glück nicht. Zum Glück geht er nicht so weit.
Ja, da muss man wiederum sagen, man merkt, ich bin sehr zwiegespalten bei dem Film. Was ich wieder großartig finde, ist, dass du eigentlich dieses klassische Gut und Böse in diesem Film gar nicht hast. Also jeder Charakter, und sei es sogar in der ersten Hälfte noch Adam, gibt es auch Momente, wo man jeden Charakter irgendwie mal nachvollziehen kann in der Interaktion mit anderen, weil es wird sich gegenseitig halt teilweise so hart provoziert, dass du oft Reaktionen einfach nachvollziehen kannst. Und sei das Adam, der nachher nach dieser Keksgeschichte zum Beispiel völlig ausrastet, weil die von Eva halt ja, völlig unnötig war mit seinen 3 und 2 Keksen da. So, da kannst du sogar halt Adam, der eigentlich einfach nur stumpf, böse, provozierend und ein Arschloch ist, wie er sogar selber sagt, den kannst du in dem Moment eigentlich nachvollziehen, weil Eva ihn halt so auf die Palme bringt, dass er irgendwann ausrastet. Hm. So, und das ist, finde ich, so, du hast bei jedem Charakter den Moment, wo du denkst, boah, ist das ein Arsch? Und dann denkst du beim anderen, ja, der hat eigentlich recht. Und das schafft der Film durchgehend immer wieder alle 10 Minuten umzukehren, wer jetzt hier gut und böse ist quasi. Und das fand ich dann wieder cool, dass du halt nicht schwarz und weiß hast, sondern wirklich jeder Charakter irgendwie grau bleibt. Auch wenn Adam natürlich so der, ich nenne es mal noch klassischste Charakter ist, vom Bösen zum Guten. Aber jeder hat irgendwie so seine Momente, wo man die Beweggründe irgendwie verstehen kann. Auch bei Eva zum Beispiel. Irgendwann im Mittelteil denkst du, der ist komplett bekloppt. Und später kannst du ihn dann doch irgendwie wieder verstehen. Und das finde ich, das kriegt der Film wirklich gut hin.
Das stimmt.
Richtung Finale, finde ich, hat er noch ein kleines Highlight. Und das ist die Gang, die hier rund um Adam antanzt und ihn eigentlich wieder abholen will. Und sieht, dass Adam doch ein bisschen anderer Mensch geworden ist. Und zu der ein oder anderen Gewalteskalation führt, die auch ziemlich stumpf und ziemlich cool inszeniert, muss man sagen. Also irgendwie, ja, sehr kompromisslos. Und es passt einfach dann zum Ton des Films.
Ja, ich habe auch gedacht, jo, das war's jetzt. In dem Moment, wo die Pistole dann losging, wo Ivan ja noch wie so eine Pausenaufsicht da die Dinger alle einsammelt.
Ja, los, abgeben.
Abgeben, nee, alles, was kracht, macht Kopf sicher. Hier, dein Baseballschläger, die Schlagringe, die Waffen, boom. Ups.
Aber auch kurz davor, also bei dem ersten Aufeinandertreffen von denen, auch wieder, wo genau wie bei den Raben, Khalid ja einfach random die Leute, den Typen einfach ins Knie schießt und danach einfach nochmal, als die schon weggehen, einfach nochmal in den Rücken schießt. Das ist so stumpf. Aber
das ist doch so geil. Ich meine, dass diese Charaktere, die würden so handeln. Ich hasse Filme, in der so ein Zusammentreffen simuliert, wo alle sind bewaffnet und alles und sie sagen so, ja, aber wir treffen uns morgen früh um 12 hinter der Bushaltestelle und ohne treten, weißt du, nach diesem Motto, statt dass sie sich einfach direkt um den Haufen ballern.
Und auch so richtig stumpf. Nicht? Auch so richtig stumpf, nicht krass inszeniert mit krassen Szenen, sondern einfach random draufgeschossen.
Ja, ja, der läuft mit dem Messer auf mich zu, klatsch, schieße ich dem ins Bein.
Und Khalid ist ja gerade auch der entspannteste Charakter eigentlich am Anfang erstmal, der auch zu Adam sagt so, ey, ne, alles chillig und ja, na, ne? Komm mir jetzt hier nicht mit Moslem und so an und keine Ahnung was. Der reagiert super gechillt auf diesen Neonazi, der da extrem gerade ihn provoziert.
Ja, klar.
Und dann haut er da so mal eben die Waffen raus. Dann denkst du dir auch so, alles klar, ja gut, er ist halt ein Tankstellenräuber, irgendwoher muss es ja kommen.
Genau, aber auch da auf der anderen Seite, andere Filme hätten ihn in eine klassische Opferrolle gepackt, der durchgehend schikaniert wird von Adam, aber hier kriegt er ja auch seine böse Seite, die auch nicht klein ist. Also jeder hat irgendwie so diese wirklich abgrundtief zu hassende Seite in diesem Film. So hier unser Nummer 3, Gunnar, der klaut einfach alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und macht es auch immer wieder und lernt auch überhaupt nicht draus.
Naja, und genießt jeden Tag seinen Hustensaft.
Ja.
Junge, Junge, Junge.
Also so hat jeder Charakter tatsächlich irgendwie so seine Eigenschaft, wofür sie hassen willst, hat aber auch wieder die Momente, wofür du sie lieben willst. Und das, finde ich, ist eine echt starke Charakterzeichnung. Mhm. Ja, vielleicht hätte ich einfach dann noch mit den Charakteren was anderes gebraucht, was mich da mehr reinzieht. Eine Story vielleicht, die mich da mehr abholt, die auf mehr basiert als auf dem Backen eines Apfelkuchens. Ich weiß es nicht.
Aber diese schöne, simple Motivation ist doch das Geile. Oder?
Ja, da hast du recht.
Dass die simple Akt, das Backen eines Apfelkuchens und du musst noch 2 Wochen warten, bis die Äpfel reif sind, zu dieser Gewalteskalation führt. Diese Spirale an Entwicklung, Emotion, das ist das Geile dabei.
Und am Ende sind auch noch alle glücklich, denn selbst die Gewalteskalation sorgt dafür, dass Eva einfach der Tumor aus dem Kopf geschossen wird und alles wieder top ist.
Alle sind glücklich, außer dem Arzt.
Außer wer?
Außer dem Arzt.
Ja, der hat gar keinen Bock mehr, alles scheiße.
Nee, ich glaube an Zahlen.
Ja, und das die geht neuen nicht. Straftäter, die dann noch gekommen sind, ne? Die finden es vielleicht auch erstmal gar nicht so geil, da im Auto zu sitzen.
Stimmt.
Und lassen sie diesen Song laufen. Ai, ai, ai.
Ja, aber diesmal singt Adam ja auch mit.
Stimmt.
Das stimmt, ja.
Stimmt. Ja, vielleicht einfach ein Film bei mir tatsächlich, der beim zweiten Mal gucken, wenn ich auch wieder weiß, worauf ich mich einlasse. Bei mir war das jetzt genauso unbefangen wie bei Niklas. Vielleicht habe ich noch was ganz anderes erwartet oder hatte überhaupt Erwartungen, ich weiß es nicht, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gingen. Vielleicht funktioniert am zweiten Mal einfach deutlich besser, wenn du weißt, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist ja manchmal so. guck dir zum Beispiel, extremstes Beispiel von mir ist tatsächlich What We Do in the Shadows. Habe ich mittlerweile 3-mal gesehen, einer von Melanies Lieblingsfilmen. Beim ersten Mal mochte ich den überhaupt nicht. Das war so, ich habe A, nicht gewusst, dass es ein Found-Footage-Film ist und B, nicht, dass es so einen Doku-Stil hat. Und irgendwie, nach einer Viertelstunde habe ich das mega abgefuckt. Beim zweiten Mal, wo ich das wusste, fand ich ihn schon sympathisch. Und beim dritten Mal, wo ich ihn dann mit dir im Kino gesehen habe, war ich dann, ja, endgültig so ein bisschen in die Charakter verliebt. Also manche Filme brauchen ja einfach wie so guter Wein, so ein bisschen zum Reifen.
Grüße gehen da raus an meine Arbeitskollegin, die noch ihren Teil mit ihrer Lache zu beigetragen hat. Den ganzen Kinobescheid hat sie was jetzt lauter als wir beide, Kevin.
Grüße gehen raus an Yannick, wo der Film beim zweiten Mal noch schlechter wurde. Das gibt's auch.
Ja, er musste da durch.
Das hatte ich extrem zum Beispiel bei der Purge-Reihe. Die fand ich beim ersten Mal eigentlich ganz cool, weil ich das Konzept eigentlich interessant fand. Aber als ich die mal irgendwann alle gerewatcht hatte, habe ich gemerkt, wie dumm das alles ist und habe, glaube ich, jedem einfach einen Stern weniger gegeben danach. Also es geht auch so rum. Es geht auch so rum. Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt Bock, muss ich sagen, auch dänische Delikatessen nochmal zu gucken. Ich mag, also obwohl der mich jetzt nicht 100% abgeholt hat, ich mag diesen Humor, dann kann ich euch auf jeden Fall Riders of Justice noch sehr ans Herz legen, der sich auf der anderen Seite sehr lohnt. Und ja, dann denke ich mal, da ich jetzt schon 2 gesehen habe mit dem fast gleichen Humor, dass die weiteren Filme von Anders Thomas Jensen dem Ganzen nicht viel nachstehen. Obwohl Dänen und schwarzer Humor, das klappt ja wirklich immer gut, muss man ja tatsächlich auch sagen.
So ein bisschen wie, ja, da haben wir ja nachher so ein kleines Beispiel für.
Ja, stimmt. Aber der ist leider nicht, da ist eigentlich das Problem, dass der Film nicht so einen schwarzen Humor hat. Das zerstört ihn eigentlich.
Ja, richtig.
Ja, sollen wir da mal zum Fazit kommen oder habt ihr noch was zu dem Film?
Nein.
Gut.
Ich darf mir nicht mal nicken.
Ich wollte sagen, das war ganz kurz für den nächsten 50 Cent im Sparschwein. Niklas, erzähl doch mal, Fazit.
Fazit. Ein toller Film, der mich wunderbar überrascht hat. Er gehört jetzt nicht zu den cineastischen Meisterwerken, aber wer auf schwarzhumorige Komödien steht und sich nicht zu scheu ist, da auch mal bei anderssprachigen Ländern reinzuschauen, wie zum Beispiel Dänemark, der einen ganz eigenen Humor hat, reinschauen. Schön.
Ja. Melanie?
Rate. Ich schließe mich an. Ja,
von mir trotzdem. Unbedingt. Ich mein, ja. Sag du, wenn du noch mehr sagen willst.
Unbedingt reingucken und ich kann nicht nur den Film in die Richtung empfehlen, sondern halt auch wirklich dänische Delikatessen, weil der halt wirklich auch nochmal in eine gleiche, ähnliche Schiene geht. Das funktioniert. Wunderbar. Kevin empfiehlt gleich den anderen dabei, das passt schon. Aber auf jeden Fall mal reinschauen und kann nur zustimmen, wer da so auf dieses schwarzhumorige, auch ruhige steht, der sollte unbedingt da reinschauen.
Ja, von mir aus trotzdem auch Empfehlung, ist ja nicht schlecht gekommen, 3 Sterne, meine Erwartungen waren einfach nur tatsächlich höher. Trotzdem, wer auf schwarzen Humor steht, auch wenn er im Dänisch noch nicht so drin ist, kann man auch so ein bisschen mit so ein paar britischen Komödien vergleichen, finde ich, vom Humor her. Wirklich schwarzhumorige Filme, die auch ihren gesamten Fokus auf diesen Aspekt legen, der hat hier definitiv Spaß. Und das Ganze ist auch nicht lang, geht knapp 90 Minuten. Und ist aktuell im Stream aber schwer zu sehen, ne? Niklas, wo hast du den jetzt?
Ich habe den DVD geangelt. Es gibt ein paar Premium-Abos bei den Streaming-Diensten, die den wohl haben. Ich hatte keins davon, ich habe einfach bei Apple geliehen.
Ja, sonst also im Arthouse Cinema Amazon Channel zum Beispiel, falls ihr noch nicht kostenlos getestet habt. Oder auch bei Joint Plus verfügbar.
Es ist aber immer nur in SD. Gibt es nicht in HD.
Ich habe ihn auf DVD gesehen, was soll ich sagen? Wurde nicht schöner. Ja, so viel zu Adams Äpfel. Und dann sind wir gleich wieder für euch da mit den Sneak-Erlebnissen. Und das sind so viele wie noch nie. Und das ist nicht gelogen. Bis gleich.
Lala, wer ahnt denn sowas? So viele wunderschöne Sneaks und ich habe original null davon gesehen. Aber das macht nichts, denn Kevin und Melanie sind ja äußerst kompetent und fahren jetzt mit den Drive-Away-Dolls in die erste Sneak mit euch.
Wow, was für eine Überleitung.
Man könnte sagen, wir sind gefahren. Man muss schon mal vorab sagen, wir haben den Film vor 6 Wochen oder so gesneakt. Seitdem waren immer unsere Hauptthemen in den Folgen so ausufernd, dass die Sneaks nicht mehr reingepasst haben. Aber jetzt ist der Moment, Melanie, wo du endlich das, was dir schon vor 6 Wochen in unsere Cloud getippt hast, das darfst du jetzt endlich vorlesen. Worum geht's in Drive Away Dolls?
Ich hoffe, das klappt noch. Ich habe es nicht mehr vorher durchgelesen. Schauen wir mal. Es geht um Jamie. Die ist ein absoluter Freigeist. Ihre Freundin hat damit allerdings ein kleines Problem und trennt sich deswegen von ihr. Im Gegensatz dazu steht Marianne. Sie ist eher verklemmt und auch ein bisschen perfektionistisch. Beide kommen nun zusammen zu einem gemeinsamen Roadtrip Richtung Florida. Tatsächlich in einem Wagen, den sie überführen wollten und nicht wissen, dass sich im Kofferraum Ware befindet, die leider andere haben wollen. Und genau die sind ihnen jetzt auf den Fersen.
Ja, das Ganze ist, wann im Kino gestartet, Melanie?
7.3., glaube ich.
Das ist ja schon ein paar Tage her. Also ja. Ich vermute mal, sogar so klein wie der Film ist, in den meisten Kinos läuft der jetzt auch schon nicht mehr. Ich würde sagen, die Sneaks halten wir trotzdem alles spoilerfrei, oder?
Ja.
Bitte.
Ja, ne? Koch. Sehr gut. Also, das Ganze ist von Ethan Coen inszeniert. Der Mann hat natürlich unter anderem No Country for Old Men gemacht oder auch, was haben wir denn noch? Nur von Ethan. Ich verwechsel das immer mit denen, die er zusammen mit Joel Coen gemacht hat. Aber auch Burn After Reading hat er zum Beispiel gemacht oder auch True Grit und sein Bruder Joel Coen. Der hat natürlich so Dinger wie The Big Lebowski noch oder auch Fargo zu verantworten. Also eigentlich zwei Jungs, die sehr dafür stehen für so ein bisschen schwarzhumorige, zynische Filme, würde ich fast sagen, mit einem gewissen Twist immer. Und immer einem schnellen Pacing. Das finde ich ist immer so nochmal so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und hier bekommen wir eigentlich, kann man sagen, die feministische Variante von Pulp Fiction.
Ja.
Oder?
Ja, genau, ja. In dem Film habe ich nämlich auch tatsächlich zwischendurch häufiger mal gedacht.
Dafür sorgt der Film ja auch höchstpersönlich, da im Zentrum ein Koffer steht, dessen Inhalt man nie sieht. Und
leuchtet
in den
alle. Leuchtet es auch golden?
Ich glaube, er leuchtet nicht, ne? Leuchtet der im Film?
Ich glaube, ja, aber das wäre Spoilerpart.
Ja.
Wenn ich also, jetzt sagen würde, wann genau und wieso.
Ja, auf jeden Fall ein Koffer sehr im Zentrum, alle gucken mal aufgeregt rein, der Zuschauer sieht nicht, was drin ist, das hier als zentrales Element. Aber im Gegensatz zu Melanie ist der Film bei mir ziemlich durchgefallen. Denn genau das, was wir im Trailer sehen, dass der Film sich auf diesen Koffer fokussiert und auf diese, ja, eigentlich diesen Gangster-Roadtrip, das ist so ein bisschen nebensächlich. Denn eigentlich haben wir im Zentrum uns die Entwicklung der beiden Hauptcharaktere, die es aber beide nie geschafft haben, mich so richtig zu catchen. Also mehr als irgendwie ein Abziehbild von Klischees zu sein. Und das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich hat der Film eine echt tolle Idee, aber vielleicht auch ein bisschen zu viele Ideen für 84 Minuten, denn das Ding ist wahnsinnig kurz. Und irgendwie wirkt er am Ende recht unbefriedigend, finde ich. Was auch lustig ist. Naja.
Stimmt. Ich habe tatsächlich, ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch mal wieder gucken würde, würde ich genauso reagieren. Ich glaube, ich möchte ihn auch einfach nicht noch ein zweites Mal gucken, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass er für uns, für den Abend super perfekt war. Mhm. Ich wollte gar nicht mehr. Wir haben Dream Scenario gehofft. Wir wollten ihn gerne in der Sneak gucken, deswegen waren wir da. Der kam nicht. Es kam Drive Away Dolls. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe noch keinen Trailer gesehen vorher. Ich hatte keinen Plan, um was es geht und dafür war der für mich einfach super perfekt an dem Abend.
Vielleicht da wieder der klassische Fall von Erwartung, ne? Wir haben auf Drive Away Dolls an dem Abend in der Sneak gehofft, hatten Bock auf den nach dem Trailer und haben ihn bekommen und waren beide eher so, also nicht, er war nicht schlecht, aber er war halt einfach nur Mittelmaß. Und gerade von den Coens bin ich da einfach dann ein bisschen mehr gewöhnt. Obwohl ich auch sagen muss, dass mich kein Film von den beiden so richtig hypt. Also auch in No Country for Old Men und Fargo finde ich ist gut, sogar teilweise sehr gut. Aber bei denen habe ich keinen Film, der irgendwie jetzt 4,5 Sterne hat oder so bei den beiden. Weil irgendwie fehlt mir immer so das gewisse Etwas. Ich weiß nicht, es scheint einfach ein Ding zu sein, wo die beiden mich nie so endgültig abholen. Am ehesten wahrscheinlich noch mit The Big Lebowski, der aber einfach von seinen Charakteren extrem lebt. Und das schafft er hier nicht, so ikonische Charakter zu schaffen. Also hier ist jetzt kein Charakter in dem Film, wo ich sage, der bleibt mir noch lange in Erinnerung.
Ja, ich habe jetzt gerade letztens No Country for Old Men endlich mal geguckt.
Ja.
Den kannte ich nämlich vorher nicht und deswegen kommt auch meine Entscheidung, dass ich sage, Drive Away Dolls nochmal gucken. Nein, weil dann würde ich ihn mir versauen, glaube ich. Der war für den Abend wirklich richtig perfekt und gut und ich glaube, danach wird er nur noch weniger gut sein.
Ja, und da zum Beispiel hast du einen wie den gespielten Charakter von Javier Bardem,
ja,
der einfach so ikonisch ist, dass du ihn nie vergisst. Oder halt ein Big Lebowski, der quasi schon namensgebend ist. Oder auch in Fargo, die Frances McDormand. So, das sind alles, ja, Sachen irgendwie, die bleiben hängen. Aber da hat der Film hier irgendwie nichts, wo ich sage am Ende, das bleibt hängen. Der coolste Charakter im Film war für mich am Ende fast noch Matt Damon.
Ja,
und das
stimmt.
Ist eine Nebenrolle. Obwohl, Pedro Pascal hat die längsten 2 Minuten Gage hier kassiert. Also, warum der überhaupt so weit oben im Cast steht, ist schon eine Frechheit.
Übrigens ganz toll, wenn man selbst nicht mehr gecheckt hat vorher, dass Matt Damon mitspielt. Man ein Plakat sieht und denkt, hey, der sieht aus wie Matt Damon. Dann steht da Matt Damon auf einmal und denkt, hey, geil.
Aber keine Sorge, kein Spoiler, ist auch im Trailer schon sehr, sehr plakativ. Plakat. Ja, auch eine Miley Cyrus taucht mal auf. Also, alles dabei. Am Ende hat er noch eine ganz, ganz, ganz gute Idee im Finale, finde ich. Da hat er mich dann wieder ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Durch die Laufzeit mit 84 Minuten ist er halt auch nicht schlecht, aber für mich leider nicht mehr als Mittelmaß. Ich kann das auch gar nicht mehr so genau begründen, weil ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, 6, 7 Wochen später ist das schon ein bisschen schwierig. Aber wir mussten ihn unbedingt noch mit reinpacken, fand ich.
Ja.
Und dein Fazit? Du hast 3,5 gegeben, ne?
Ich habe 3,5 gegeben, ja. Und wie gesagt, ich stimme dir eigentlich voll zu und das lag halt, glaube ich, wirklich, das war der richtige Film zur richtigen Zeit, mit keinen Erwartungen und ich glaube, das braucht er auch.
Es war ein guter Tag für eine Komödie bei dir.
Ja.
Aber ein guter Tag für die Komödie, denn du hättest auch stattdessen Oh la la sehen können, wer ahnt denn sowas?
Ich bin froh, dass es nicht passiert ist.
Der ist nämlich kurz danach, am 21. März, in die Kinos gekommen und ist wieder ein französischer Knaller. Oder wie unser Kino heute auf Instagram geschrieben hat, die Komödie des Jahres. Und es geht um die französische Vorzeigefamilie Bouvier Sauvage. Ja, die ist alles wirklich urfranzösisch. Die wohnen auf einem krassen Anwesen mit Weingut und so weiter und so fort. Und die Bouvier Sauvage, die treffen nun allerdings auch Familie Martin. Die müssen sie leider kennenlernen, denn ihre Kinder heiraten. Und so sitzen die nun im Wohnzimmer und der Nachwuchs hat eine ganz tolle Idee. Als Überraschung haben sie für alle Eltern hinter deren Rücken DNA-Tests gemacht, um rauszufinden, wo deren eigentlichen Wurzeln liegen. Ja, die Familie Bouvier Sauvage, die macht sich da gar keine Sorgen. Es gibt einen jahrhundertealten, dokumentierten französischen Stammbaum. Da kann es doch eigentlich keine Überraschung geben, oder? Oder doch? Ja, wer hat denn sowas? Ja, man könnte gar nicht ahnen, wie schlecht dieser Film ist. Das kann ich euch sagen. Es ist eine ganz klassische französische Komödie im Stil von Monsieur Claude. Wir haben wieder Christian Clavier hier in der Hauptrolle, der mal wieder einen Film macht über Nationalitäten, was ganz Neues. Haben wir erst 3-mal gesehen. Und der auch genau auf denselben Gags den ganzen Film rumreitet. Am Anfang sogar noch 1, 2, die funktioniert haben. Ich muss sagen, am Anfang die Grundidee, wo so diese Nationalitäten, wo sie eigentlich herkommen, die im Trailer auch schon teilweise gezeigt werden. Natürlich sind die Deutschland-Gags immer die besten im deutschen Kino. Da hat er noch ein, 2 Momente, wo ich sogar mal gekichert habe, das muss ich sagen. Aber der geht in der zweiten Hälfte dann wieder so steil bergab mit so flachen Gags und so stereotypischen Ideen, dass er mich da dann wieder komplett, also endgültig verloren hat. Ich dachte mal, das könnte französische Komödie werden, die vielleicht sogar 2 Sterne kriegt, aber nee. Also ging steil bergab, am Ende wird es wieder nur ein Rassismus-Gagfest. Wie gesagt, wie Monsieur Claude, das Ding ist halt wahnsinnig ausgelutscht. Und wie gesagt, also auch wirklich alle Klischees, ne? Also der Deutsche, das sieht man schon im Trailer, da hat Angela Merkel an der Wand hängen, grillt den ganzen Tag, guckt Fußball. Die Engländerin, die ist irgendeine Verwandte von der Königin, was wir auch im Trailer sehen. Also alles ist wahnsinnig klischeemäßig und wirklich unkreativ. Und die besten Gags sind wirklich schon im Trailer, würde ich sagen. Also im Film erwartet euch nicht viel mehr. Von daher, bei mir, Christian Clavier, der ist eh auf meiner Blacklist an Schauspielern. Wenn der irgendwo mitspielt, habe ich gar keinen Bock mehr auf den Film. Kommt direkt nach Gérard Depardieu. Ich bin nicht das Publikum für den Film und ich werde es auch nie sein. Wer mit französischen Komödien Spaß hat, der wird hier auch Spaß haben. Wer nicht, der wird hier definitiv auch keinen Spaß haben. Ja, oh lala, sag ich da nur. Wolltet ihr noch gucken? Habt ihr Bock drauf?
Nein.
Niklas, du hast Bock?
Ich wette, der wird bei irgendeinem Streaming-Familienabend landen.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt Schlimmere. Er hat immer einen Stern bekommen.
Oh,
Okay. Besser als noch ein anderer Film, über den wir gleich noch reden. Aber erstmal kommen wir wieder zu was Besserem. Wir machen hier so ein Auf und Ab der Filme. Melanie, wir waren nochmal zusammen in der Sneak, und zwar in der vorletzten Woche, und haben One live gesehen. Der kam jetzt am 28. März, also am Osterwochenende, in die deutschen Kinos. Worum geht's denn da?
Es geht um Nicky Winton. Der ist zum Zeitpunkt des Films eigentlich über 70 Jahre alt und ihm plagen Schuldgefühle aus seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg. Und seine Frau fährt mal für ein paar Tage weg und er nutzt mal die Zeit, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Im Jahr 1938 war er 29 Jahre alt und ist in Prag auf Familien getroffen, die vor dem Aufstieg der Nazis in Deutschland und Österreich geflüchtet sind. Die Kinder, die sind gerade diejenigen, die ihm besonders leid tun, und er fasst schnell einen Plan. Der möchte nämlich mal eben schnell Züge organisieren nach London, um die Kinder dahin zu bringen, und möchte dort Pflegefamilien für sie finden. Natürlich alles nur auf Zeit, und sie sollen natürlich danach wieder zu ihren Herkunftsfamilien zurück. Das Ganze muss er natürlich erledigen, bevor die Nazis in Prag einmarschieren können. Und er merkt dann nach einer gewissen Zeit ganz schnell, dass die Zeit tatsächlich gegen ihn arbeitet.
Das ist so. Das Ganze ist wahnsinnig gut besetzt, muss man sagen, für ein recht kleines Biopic. Anthony Hopkins haben wir hier in der Hauptrolle des alten Nicholas Winton. Johnny Flynn haben wir hier als den jungen Nicholas Winton. Den kennt man unter anderem als Hauptrolle in Emma. Ein eigentlich recht toller Film, weil er Anya Taylor-Joy die Hauptrolle spielt. Und The Outfit, auch ein sehr interessanter Film. Also viele so kleine interessante Filme, wo er dabei war. Und Helena Bonham Carter, die ist hier tatsächlich auch die, finde ich, die schauspielerisch wirklich allen, auch Anthony Hopkins, die Show stiehlt. Sie spielt die Mutter von Nicholas Winton. Und ja, ich muss sagen, eigentlich war ich an dem Tag gar nicht in dem Mood für den Film. Es war ja, ich hatte Geburtstag an einem Tag, hatte vorher schon ein paar Aperol drinne, und dann saß ich da in der Sneak und dann kommt so eine schwere Kost. War jetzt eigentlich nicht der beste Moment. Dafür hat aber trotzdem überraschend gut dann auch funktioniert bei mir, muss ich sagen. Es ist aber, finde ich, ein sehr, das ist so schade bei dem Film, ein sehr klassisches Biopic. Der traut sich überhaupt nichts. Das ist, ich könnte ihn so ein bisschen mit Bob Marley vergleichen. So, der möchte keine Experimente eingehen, der möchte ganz stumpf einen Wikipedia-Artikel erzählen. Und ja, das sieht man leider mittlerweile sehr oft, weil irgendwie, vielleicht nur die Sneaks das Gefühl, aber in den letzten Jahren die Biopic-Quote schon sehr hoch ist im Kino. Und ja, man oft das Gefühl hat, man sieht so dasselbe Schema, wo nur andere Namen drin stehen. Deswegen leider nicht so was Besonderes, was die Story vielleicht verdient hätte.
Da kann ich dir voll und ganz zustimmen, eigentlich. Sehe ich genauso die Punkte. Jetzt muss ich aber dazu sagen, zur Erklärung, der Trailer lief im Kino und ich habe schon geheult. Weil man sieht natürlich die Szene in dieser Late-Night-Show oder in dieser Talkshow. Und ich kenne die Originalszene und finde die Originalgeschichte zu Nicky Winton und diese Szene schon unheimlich emotional und könnte einmal wie ein Schloss und heulen. Das ging mir im Trailer dann nämlich genauso. Also Anthony Hopkins ist für mich die Wiedererscheinung von Nicky Winton. Er passt hundertprozentig da drauf. Und er hat mir einfach nochmal die Chance gegeben, diesen Menschen dahinter nochmal ein bisschen nahbar machen zu können für mich. Und schon allein, weil Nicky Wintons Geschichte bei mir immer sehr emotional gut ankommt, kommt auch dieser Film emotional gut bei mir an. Der hat es sehr einfach mit mir.
Das heißt, du kanntest auch schon vor dem Film die True Story dahinter?
Ja.
Okay, gut. Für mich war das durch den Film tatsächlich komplett neu. Ich habe es danach dann mir noch ein bisschen angeguckt, auch diesen Late-Night-Show-Auftritt, den du sagtest. Und das ist schon wahnsinnig gut getroffen, definitiv. Ja.
Auch wie sie handeln, auch wann sie aufstehen und wie sie sich bewegen, wie Überlebende sich ihm gegenüber zeigen und so, das ist schon Wahnsinn. Die haben das studiert. Die haben diese Leute studiert, die da saßen im Raum und haben das einfach eins zu eins super gut umgesetzt.
Ja, das finde ich beim Biopic auch mal sehr wichtig. Das ist ja das, was eigentlich den Film ausmacht, dass du die reale Geschichte möglichst nah erzählst.
Ja.
Das macht ein gutes Biopic aus meiner Sicht einfach aus. Er hat aber noch eine große Schwäche, die ich noch schlimmer finde, als dass er ein Standard-Biopic ist, weil das kannst du immer noch wettmachen, wenn du halt, wie ich gerade schon sagte, die Geschichte einfach gut erzählst. Und das ist das Pacing durch diese zwei Geschichten. Da haben wir uns ja vorm Kino auch länger drüber unterhalten. Da haben wir auch Noah nochmal wieder getroffen. Grüße gehen da raus. Er erzählt nämlich zeitgleich die Geschichte des jungen Nicholas Winton in den 30er Jahren, zeitgleich mit dem 70 Jahre alten Anthony Hopkins in der heutigen Zeit und schwenkt immer hin und her. Und bis zum letzten Drittel des Films ist die Geschichte mit dem Anthony Hopkins wahnsinnig uninteressant, weil es passiert nichts. Er macht seinen Haushalt, er guckt hier mal was, ist ein bisschen deprimiert da. Aber es gibt ja Geschichte nicht mehr und es reißt mich immer aus dieser wirklich toll ausgestatteten 30er, aus diesen toll ausgestatteten 30er-Jahres-Sets raus, die wirklich intensive Geschichten hatten. Aber danach siehst du wieder einen alten Mann bei der Hausarbeit. So. Und es wird nachher relevant zum Ende, warum du ihn immer siehst. Aber dann, finde ich, hätte man den Film wirklich so machen sollen, man erzählt zwei Drittel die Vergangenheit und das letzte Drittel ist dann wirklich die Gegenwart. Diese parallelen Geschichten haben dann für mich wirklich immer das Tempo rausgenommen.
Stimme ich dir voll und ganz zu.
Und da hat er mich dann auch auf der emotionalen Seite ein bisschen verloren. Weil gerade wenn der Film dabei war, mich emotional zu catchen, außerhalb natürlich der Finalszene, da gebe ich dir recht, die war stark, immer wenn er gerade dabei mich zu catchen, kam dann wieder so ein Hardcut. Und das war dann so ein bisschen immer schade. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, finde ich, wenn man diese Entscheidung nicht getroffen hätte.
Kann ich alles wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Wie gesagt, dadurch, wenn du mit dem Thema irgendwie schon total emotional verbandet bist, schon im Vorhinein, dann fällt dir das gar nicht mehr so stark auf.
Ja, also im Finale, wie gesagt, hat auch super funktioniert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und auch das Finale der Vergangenheitsgeschichte funktioniert wahnsinnig gut, wo das dann wirklich dramatischer wird. Also das also auf beiden Seiten, hinten raus, legt er nochmal ordentlich zu. Auch atmosphärisch, finde ich, wird da nochmal echt spannend auf beiden Seiten. Also, Melanie, Empfehlung von dir?
Von mir definitiv. Auf jeden Fall. Sollte man sich angucken, läuft bei mir unter die gleiche Schiene. Nicht von der Stärke her wie Zone of Interest, aber von der Thematik her. Da haben wir jetzt natürlich zwei gerade im Kino laufen, die das Thema irgendwie ein bisschen ansprechen auf ihre Ebene. Aber ich finde, es lohnt sich immer, sich mit den Menschen einmal zumindest kurz auseinanderzusetzen. Das schafft man mit dem Film zu 100% schon mal.
Ja, ich finde auch, ist trotzdem eine spannende Geschichte. Wer gerade so Biopics Richtung Zweiter Weltkrieg macht, der wird hier auf jeden Fall auf der einen Seite sogar unterhalten, weil er wirklich Spannung aufbaut, das erzeugt er definitiv. Auf der anderen Seite schafft er aber auch wirklich Informationen, die nicht groß verdreht sind und die für den Spannungsaufbau verdreht sind, sagen wir so. Also von daher ein guter Film. Ich finde aber nach wie vor immer, das habe ich ja schon so oft gesagt, wenn du ein Biopic auf diese Art drehst, dann mach doch lieber eine gute Doku. Da habe ich immer das Gefühl, da habe ich am Ende mehr von. Dann muss ich die Story nicht für Spannung irgendwie dann missbrauchen, so doof das klingt. Aber trotzdem spannende Geschichte, gut gespielt. Wo du gerade im Vergleich sagst, Zone of Interest macht ja genau das, was ich gerade bemängel. Der versucht was Neues, einen frischen Ansatz, interessante Idee und der versucht wirklich, das größtmöglich herauszuholen, statt nur eine klassische Biopic-Geschichte zu erzählen. Was Zone of Interest ja auch machen könnte. Der hätte ein gewisses Drama in diesem Haus erzeugen können, irgendein Familiendrama, schieß mich tot und daraus ein klassisches Biopic machen. Hat er zum Glück nicht gemacht. Ja, trotzdem Empfehlung. One Life. Springen wir zum nächsten. Auch eine wahre Geschichte, allerdings auf einem ganz anderen Level. Oder hattest du noch was zu One Life, Melanie?
Nee, alles gut. Mach euch weiter.
Der nächste Film, also wie gesagt, auch wahre Geschichte, aber allerdings ganz andere Richtung. Wir sind nämlich in den 20er Jahren in England, um genau zu sein, in dem beschaulichen Littlehampton. Und hier beginnt nun das Drama der namensgebenden kleinen schmutzigen Briefe. Das Ganze startet ist am 28. März zeitgleich mit One Life in den Kinos gestartet und kriegt, wenn ich mir so die Kinoseiten angucke, genauso wenig Aufmerksamkeit leider. Denn der Film ist äußerst interessant. Es geht nämlich um die wirklich wohlerzogen konservative Edith Swan. Die bekommt nämlich immer Briefe von einem anonymen Absender. Und schnell fällt der Verdacht, als Urheber der Briefe, die voll mit schmuddeligen Beleidigungen sind, auf Rose Gooding. Eine Frau, ja, die eigentlich im ganzen Ort für ihr loses Mundwerk bekannt ist und auch eine Vergangenheit mit Edith Swan hatte. Ja. Die Serie an Briefen werden, die kommen in immer im in immer höherer Schlagzahl bei ihr in dem Briefkasten und werden immer anstößiger und versauter und langsam interessieren sich immer mehr Briten für die Geschichte und es wird langsam zu einer nationalen Angelegenheit. Und der Großteil der Leute ist sich sicher, Rose, die muss die Urheberin sein. Als dann aber Gladys Moss, eine junge Polizeibeamtin, anfing, sich den Fall mal genauer anzugucken, stellt sich heraus, dass, was die Öffentlichkeit weiß, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihr habt den beide noch nicht gesehen, ne?
Nö.
Ja, also wer den Trailer gesehen hat, es ist eine schwarzhumorige Komödie mit absoluter Starbesetzung. Wir haben hier als Edith Swan Olivia Colman. Und als Rose Gooding haben wir Jesse Buckley. Und wie Yannick schon damals sagte, die beiden in einem Film, das kann nur ein Knaller werden. Der absolute Knaller wurde es leider nicht, denn ihm fehlt doch ein bisschen Substanz und ein bisschen irgendwie Tragfähigkeit über die Laufzeit. Aber der hat irgendwie einen ganz tollen Charme. Der hat tolle Darsteller, die hier richtig Spaß am Dreh haben. Und dass das Ganze eine wahre Geschichte ist, macht das Ganze einfach noch verrückter. Und gerade im Finale oder Richtung Finale spielt der Film nochmal richtig groß auf. Hat aber vorher auch viel Leerlauf und vieles, was sehr vorhersehbar ist, wo man wirklich schon sehr deutlich weiß, in welche Richtung das geht, finde ich. Und wir sind auch nicht mehr in der Zeit, wo so ein paar anstößige Wörter ganz Deutschland empören und für krasse Kontroverse sorgen. Deswegen, ja, am Ende hat er 3 Sterne bekommen, wie One Life. Es wäre wieder hier auch mehr drinne gewesen aus der Geschichte. Aber ich finde es interessant, dass so als, ich mag ja eh so altes England-Setting, das finde ich immer sehr interessant. Hat einen tollen Cast und er macht einfach Spaß. Ist ein runder, netter Film, den ich definitiv kein zweites Mal gucke, aber der einmal gut unterhält. So, und umso mehr ich jetzt sage, umso mehr würde ich vorwegnehmen, weil der lebt davon, dass er viele Twists hat, tatsächlich. Und die möchte ich gar nicht vorwegnehmen, aber auf jeden Fall, wer auch schwarzen Humor haben wir heute, das zieht sich durch die Folge, steht, der hat hier auf jeden Fall Spaß. Allerdings hätte man sogar noch ein bisschen derber sein können, sternweise. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Gar nicht von der Wortwahl, sondern von der Art, wie der Film erzählt wird. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie nah er an der realen Geschichte dran ist oder wie nah er sich dran halten wollte. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ein netter Film, aber muss man jetzt nicht im Kino sehen. So. Kleine schmutzige Briefe. Ein kleiner, netter Film. Ja, den nächsten habe auch nur ich gesehen. Den reiße ich auch ganz kurz an, denn den wollte ich wirklich nicht sehen. Das ist die. Ist sie das? Ah, der kämpft mit The Palace. Aber ich würde sagen, das ist die schlechteste Sneak des Jahres. Noch schlechter als The Palace. Ein 1/2 Stern wurde verteilt für It's Raining Man. Kommt erst am 9. Mai in die Kinos und ich möchte euch jetzt schon ausdrücklich davor warnen. Ja, es ist ein La La Land aus Frankreich. Es wird auch gesungen, allerdings selten und nicht gut. Es geht um Iris, eine Frau, die hat alles. Die hat wirklich alles. Sie hat ein Mann, sie hat 2 Töchter, sie hat ein schönes Haus, sie ist erfolgreiche Zahnärztin. Was will man mehr? Allerdings geht sie bereits auf die 50 zu und im Bett passiert nicht mehr viel, ja. Ihr Mann, der ist, mehr mit Arbeit als mit einem anderen beschäftigt und irgendwie verspürt sie den Drang, noch einmal etwas zu erleben, ja. Also meldet sie sich bei einer Dating-Plattform an und dann geht das richtig rund, ja. Das große Fremdgehen kann beginnen. Und wer mal sehen möchte, wie ein Film euch 98 Minuten erzählt, dass Fremdgehen eine richtig gute Sache ist und eure Beziehung rettet, der guckt sich den Film an. Ob es die Message ist, die der Film erzählen wollte, weiß ich nicht, aber die ist von mir rübergekommen. Dazu kommen ganz, ganz viele schlechte Gags. Eine wahnsinnig unsympathisch wirkende Hauptdarstellerin. Eine Story, die komplett zum Fremdschämen ist. Natürlich werden hier viele Dates auch im sexuellen Bereich dargestellt. Alles ist cringe, alles ist weird. Stellt euch so diesen Poor Things Frankreich-Teil nur als ganzen Film vor. aber in schlecht natürlich. Ja, es war einfach nur peinlich. Also von uns in der Sneak, ich sehe 4 Leute haben ihn hier gesehen, der Sneak. 3x1/2 Stern, 2x1 Stern. Kam nicht so gut weg. Ja, es war eine Vollkatastrophe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich könnte jetzt hier jeden einzelnen Punkt einfach zerreißen. Aber finde ich wieder schwierig, denn ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Es ist wieder eine französische Komödie. Sie möchte nicht ein cineastisches Meisterwerk sein. Aber gerade die Message, die der Film dir erzählen will, die ist, finde ich, sehr bedenklich. Und ich weiß auch nicht, was er mir am Ende da erzählen will. Und die Charakterentwicklung, die passen auch überhaupt nicht. Und diese 2 Musical-Einlagen zwischendurch passen da auch nicht rein. Und das ist alles, ich weiß nicht. Obwohl, die Tanzchoreografie ist gut. Bei diesem It's Raining Man-Ding.
Moment. Hast du da noch was Positives gefunden?
Ja, ja, doch. Das war nicht schlecht. Aber da hatten wir selbst den Palace, wo ich richtig zusammen kriege am Ende einen Hund und einen Pinguin miteinander vögeln. Der hat mehr Tiefgang gehabt.
Bitte was?
Genau. Ja, It's Raining Man. Bitte, bitte lasst es. Ich weiß nicht, womit wir die ganze Firma verdient haben. Mal trotzdem Durchschnitt von 3,0 bei der Letterbox. Diese französischen Komödien, die laufen ja in Frankreich auch einfach. Deswegen kommen sie auch wie am Fließband. Aber im Gegensatz zu Olala kam der bei uns nicht so gut weg. Olala kam richtig gut weg in der Sneak-Bewertung. It's Raining Man immerhin nicht. Bei irgendeiner Szene, ich weiß gar nicht mehr wann, habe ich einfach angefangen zu klatschen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hat sie irgendwas geschafft, worauf der Film ganz abziehen wollte. Und dann hat mitgeklatscht. Das war mein größtes Erlebnis in dem Film. Habe ich richtig was angezettelt. Ja, aber ich weiß nicht mehr warum. So belanglos war das alles.
Ich habe mir jetzt eher vorgestellt, wie du da sitzt und erstmal alleine nur für dich klatscht und dich allein einfach nur komisch angucken.
Was schon wahnsinnig nervig ist, ihre Dating-App ist ja das Zentrale in diesem Film. Und die Nachrichten ploppen ja mal auf, das ist ja auch okay. Aber sie hat ihr Handy durchgehend auf Vibration gestellt. Das heißt, 80% des Filmsounds bestehen aus bzz, 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 bzz. Das ist so nervig. Das ging mir so schnell auf den Keks in diesem Saal. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, also für mich absoluter Reinfall, It's Raining Man. Melanie, kommen wir zum letzten Film.
Der ist auch schon voll lange her, ne?
Aber startet als letztes, wir haben die ja schön in der richtigen Reihenfolge aufgebaut, startet als letztes in den Kinos und zwar am 23. Mai erst. Aber wir können ja vielleicht mal kurz erzählen, was die Leute erwartet, wenn der Titel in der Sneak aufploppt.
Ja, vielleicht gehen sie dann auch raus, mal gucken. Es handelt sich von Vätern und Müttern. Es geht um Piff. Piff hieß sie, glaube ich. Ne? Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man sie ausspricht.
Doch,
Piff
doch.
Und Ulrik möchten ihre Tochter Hanna die besten Chancen ermöglichen. Deswegen geht es für den mittlerweile vierten Schulwechsel auf eine Elite-Privatschule. Die Eltern dieser Schule sind hier aber etwas anders gestrickt, denn hier gilt Unterstützung, wo es nur geht, und Gemeinschaft vorleben. Wobei mindestens das Konzept der Gemeinschaft unter den Eltern verbesserungswürdig ist, zumindest was die Höflichkeit bei einigen von ihnen bei der Ankunft zu tun hat, was die da so nicht im Gepäck haben.
Ja, das Ganze ist eine dänische Komödie, haben wir vorhin gesagt, die haben geilen Humor, ne? Aber wenn man den einfach als so platte französische Komödie inszeniert und nicht mit diesem zynischen dänischen schwarzen Humor, dann ist halt scheiße.
Na komm, sie hatten schon Ansätze da. Also,
das war's aber auch.
Ja.
Sonst war das wie so ein typischer deutscher Lehrerfilm. Hab mich so ein bisschen vom Humor so an Eingeschlossene Gesellschaft erinnert. Du hast so ganz viele stereotypische Charakter, so typische Eltern und typische Lehrer. Und ja, am Ende war das dann auch alles irgendwie ein bisschen platt. Am lustigsten waren noch so ein, zwei Charakter mit so einzelnen Momenten. Torbjörn, bester Name übrigens. Torbjörn hatte da so ein paar Momente, die waren schon ganz lustig. Aber ja, am Ende ist es halt einfach so eine 4 Tage Klassenfahrt, nur dass die Eltern da mehr Klassenfahrt machen als die Kinder.
Das ist nämlich das Problem daran. Du sprachst von der Lehrerin, die ist ja eigentlich gar nicht anwesend. Wann war die da zum Elternabend?
Ja, stimmt, hast du recht. Aber du hast so Eltern, die pädagogisch sein wollen. Das hat ja auch diesen Lehrercharakter.
Ja. Oh ja.
Ja, sie natürlich immer mit diesen typischen Elternabendthemen in die Haare kriegen. Es ist alles auch wieder so klischee-mäßig. Der hat keine kreativen Ansätze irgendwie, keine coolen Ideen.
Ja, wie gesagt, so ein paar Ansätze waren schon da. Hätten sie es da ein bisschen bissiger hingekriegt, hätte ich da gesagt, wow, richtig toller Film. Aber da haben sie dann so diese Bissigkeit immer sehr schnell wieder verloren.
Ja. Ja, der hätte ein bisschen mehr in manchen Szenen, die ja wirklich eskalieren stellenweise, da hätte er nochmal einen draufsetzen müssen, aber die werden halt zu schnell abgebrochen. Oder es wird zu schnell ein Konsens gefunden oder es wird einfach weggelaufen. Und da fehlt ihm halt was. Ich weiß nicht, was er am Ende erzählen will, hat am Ende irgendwie keine Essenz der Geschichte zu 1,5 Sterne bekommen und brauche ich nicht wiedersehen.
Guck mal, du hast weniger gegeben als ich. Ich habe zumindest gesagt, er war okay. Ich habe mir zumindest 2,5 Sterne
das
gegeben, glaube ich.
Das ist schon sehr gnädig.
Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr gnädig.
Ja, mehr wollen wir doch gar nicht so sagen. Ich glaube, den werden eh die wenigsten nochmal auf dem Schirm haben. Wir haben ihn nicht mal in der Sneak, das eine deutsche Sneak eigentlich war, haben wir ihn im dänischen Original gesehen, weil es noch keine deutsche Version gab. Also glaube nicht der Film, der hier den großen Start bekommt.
Das macht sie, glaube ich, auch nicht nochmal.
Original mit
Untertitel zeigen, macht sie, glaube ich, nicht nochmal. Da haben sich so viele drüber aufgeregt im Nachhinein.
Ja, das fand ich jetzt nicht das größte Problem an dem Film.
Nee, tatsächlich nicht. Aber wir hatten ja selbst bei uns jemanden sitzen, der gesagt hat, das kriegt er gar nicht hin mit Untertitel lesen und gucken, was da oben passiert. Also es sind ja nun mal nicht alle für diese OMU-Formate gemacht.
Nee, es ist natürlich gerade in der Sneak sehr viele Gelegenheitskinogänger, die sich einfach berieseln lassen wollen und dann gar keinen Bock haben, jetzt zu lesen. Ja, das ist so. Ja, also rundrum ein Reinfall. ja. Und jetzt wollen wir uns nochmal zum Abschluss der Folge anschauen, ob auch Dune 2 ein Reinfall ist am Boxoffice oder ob richtig krass performt, Niklas. Und das erzählst du uns nach einem kurzen Jingle, oder? Alles klar, bis gleich.
So, da sind wir nämlich wieder. Und jetzt habe ich weniger zu reden und Kevin auch weniger Redeanteil. Deswegen überlassen wir jetzt Niklas mal das Zahlenfeld.
Oh ja, da freut ihr euch auch drauf. Ein weiterer Monat ist vergangen. Die Kinokassen haben überwiegend geklingelt. Dann schauen wir uns nochmal an, welche Filme dafür verantwortlich waren. Wollen wir das machen? So, ihr beide seid ja mittlerweile nicht mehr im Bilde, was hier für tolle Zahlen stehen. Deswegen kann ich ja lustiges Zahlenraten mit euch spielen, sofern das irgendwo interessant ist. Deswegen gleich die erste Frage. Was glaubt ihr ist erfolgloser? Argyle oder Madame Web?
Madame Web.
Madame Web.
Ha! Beide falsch. So. Nein, tatsächlich ist Madame Web um $1 Million. Und das schon 2 Wochen früher. Erfolgreicher als Argyle, der jetzt in seiner 9. Spielwoche ist und mit 96 Millionen jämmerlich verkümmert. Es ist auch der einzige Film in meiner tollen Liste hier, der am Ende nicht sein Budget wieder einspielen konnte. Und das auch noch mit der höchsten Differenz. 103 Millionen fehlen dann noch, um das reine Produktionsbudget auszugleichen. Was mit 200 Millionen einfach unverhältnismäßig teuer war. Grundsätzlich kann man aber sagen, tun sich nicht viel.
Tun sich nicht viel. Qualitativ auch nicht.
Qualitativ auch nicht. Es war vor allem immer so ein Rennen zwischen, wer war erfolgloser, Argyle, Madame Web. Also wenn man das hier so vergleicht, Tag für Tag, gerade im amerikanischen Markt. Für den amerikanischen Markt hätte die übrigens recht gehabt. Da war Argyle tatsächlich minimal erfolgreicher.
Aber jedes Jahr gibt es diesen einen starbesetzten Film, der am Boxoffice komplett durchfällt. Ne? Dies Jahr Argyle, letztes Jahr Babylon, das Jahr davor Amsterdam. Immer, also auch immer im Frühjahr irgendwie. Film, der recht starbesetzt ist und auch man denkt, eigentlich, der sollte im Mainstream funktionieren, der komplett floppt.
Ja, das ist einfach so. Und Argyle hat irgendwie, hat nichts gerissen. Also wenn man das zum Beispiel mal mit ähnlichen Filmen vergleicht, die so ähnliche Stories erzählen, zum Beispiel The Kingsman, The Secret Service, der allererste, der hat ja mal sowas von hinter sich gelassen. Also der hat den, ihr Einspielergebnis, warte mal, ich guck mal, an Tag 5 in den USA geholt.
Schön.
Wo die jetzt an Tag 44 noch rumkrebsen. Ja. Scheiß Film. Kann man nicht anders sagen. Wir haben ihn ja auch ordentlich verrissen.
Genau.
Packt die übrigens respektive auf Platz 12 für Madame Web im diesjährigen Top Box Office und Platz 13 für Argyle. Bei Madame Web hat man zwar den Vorteil, dass man seine Produktionskosten wieder eingespielt hat. Der war recht günstig, haben wir schon drüber geredet. Der kostete nur 80 Millionen US-Dollar. Fürs Franchise gesehen trotzdem ziemlich schlecht, weil er ist einfach nochmal, lass mich gerade Kopf rechnen, er ist 65 Millionen hinterm nächst schlechtesten Film. Das ist Morbius.
Mm.
Der hat immer 162 eingespielt. Nicht so gut.
Ja, haben wir jetzt alle Angst vor Kraven the Hunter? Es kann nur schlechter werden.
Ja, das ist jetzt die Frage. Wir drücken dem Sony, was ist das? Sony Marvel Universe, ja. Die Daumen, dass das nächste keine Vollkatastrophe wird. Und ich will die Beyond the Spider-Man-Dinger sehen, ja?
Ja, bitte.
Alles klar. So, machen wir weiter mit der ersten Erfolgsgeschichte, sowohl musikalisch zu seiner Zeit, als auch im Film zu seiner heutigen Zeit. Bob Marley. 7. Spielwoche, 70 Millionen hat das ganze Werk gekostet. Es ist jetzt auf Platz 8 der erfolgreichsten Filme 2024 mit 175 Millionen US-Dollar.
Das mehr als erwartet.
Ein respektables Ergebnis. Und man kann sagen, zumindest auf dem US-Markt bis Tag 12 hat der Elvis Konkurrenz gemacht.
bin ich jetzt ja schwer gespannt, wie Back to Black dagegen performt nächste Woche.
Das wird dann spannend sein. Kann ich mir im Moment vorstellen, dass er noch ein bisschen besser performen wird, einfach weil es die massenkompatiblere Musikerin war.
Ja, definitiv.
Und vielleicht auch die Geschichte etwas interessanter ist.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass Bob Marleys Leben langweilig war, das wollte ich damit nicht ausdrücken. Der Film ist einfach nur so, ja. Ich hatte meine Probleme damit, aber es gibt ja offensichtlich durchaus sehr, sehr viele Fans. Wenn ich mir hier die Verteilung angucke zwischen international und domestic, ist auch eindeutig ein amerikanischer Film.
Amy Winehouse ist ja mit ihrer Geschichte auch einfach viel aktueller noch. Die hat man eher noch mal im Blick als Bob Marley, was der alles so gemacht hat. Seine Musik kennt man, aber seine Geschichte hat man nicht so im Kopf. Bei Amy Winehouse weiß man sofort, was da abging und geht da rein.
Das ist es. Ich denke auch, der wird besser performen. Die Frage ist, wird er besser performen als Elvis? Der ist zwar auch älter, also ja noch älter als Bob Marley, aber vielleicht trotzdem mehr Prestige?
Ja, Elvis ist auf jeden Fall nochmal ein massenkompatiblerer, größerer Name als Bob Marley.
Ja, der Film hatte einfach das Problem, dass er im Juni 2022 rausgekommen ist. Der ist mit recht kümmerlichen 280 Millionen damals abgestraft worden, möchte ich fast sagen. Wobei er mit nur 85 Millionen Produktionsbudget das durchaus als Erfolg sehen kann. Und vor Austin Butler ja der große Durchbruch war. Seitdem ist der Typ ja gebucht. Wenn man bedenkt, dass er 6 Jahre vorher noch bei den Shannara Chronicles rumgekrochen ist im Dreck. Ja, beeindruckend.
Stimmt.
Bei Zoe 101 habe ich letztens festgestellt.
Oh Mann.
Kindheitserinnerungen. Machen wir weiter. Mit hoffentlich nicht Kindheitserinnerungen. Da ist er nämlich schon. Das ist hier rein Release-Kalender chronologisch. Deswegen kommt als nächster Film auch schon Dune Part 2. Wir hatten ihn, als er rauskam, ja schon mal kurz angesprochen. Da war er noch bei so 178 Millionen. Ziemlich bescheidenes Ergebnis. Ist jetzt nicht der krasseste Film der Welt, ne? Sagen wir mal so, hat sich verbessert. Er ist jetzt bei 627 Millionen 817.707 US-Dollar. Platz 1. Es ist der erfolgreichste Film des Jahres bisher. Und das kann ich schon mal sagen, er hat zwar einen ähnlichen Anteil wie Oppenheimer, aber er performt noch nicht ganz so gut wie Oppenheimer. Was ein bisschen schade ist, weil das bedeutet, in den nächsten 2 Wochen wird er ziemlich abflachen. Und die Tendenz ist da auch schon gegeben. Zumindest auf dem US-amerikanischen Markt. International weiß man ja nie, wobei der überall gleichzeitig rausgekommen ist. Deswegen denke ich, dass der jetzt auch so langsam. Er wird jetzt auch durch einen der nächsten Filme aus den IMAX-Sälen verdrängt.
Hast du Godzilla X Kong 2 schon mit auf der Liste?
Ja, der steht drin. Der ist bei uns noch nicht raus. Meine Liste sieht das nicht vor, aber ich habe.
Okay, sehr gut.
Keine Sorge. Der kommt nach der Werbung. Kung Fu Panda 4 ist nämlich zuerst. Der kam am 14.03. raus, dritte Spielwoche. Kleiner Animationsfilm. Ich will ihn immer noch sehen, auch wenn ich gehört habe, dass er nicht so toll sein soll wie seine Vorgänger. Aber er läuft gut. Er läuft sogar sehr gut. Er hat nämlich jetzt schon 347 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der zweiterfolgreichste amerikanische Film, der 2024 rausgekommen ist bisher.
Ja.
Insgesamt auf Platz 4, da sind noch 2, ich weiß nicht, ob es chinesische, japanische, ich glaube aber chinesische Filme sind noch davor. Die laufen aber für diesen Markt hier ein bisschen außer Konkurrenz.
Ja.
Grundsätzlich performt er auch ganz gut. Die Amis fanden Kung Fu Panda 1 bis jetzt noch besser. Und Kung Fu Panda 2 auch. Weltweit ist Kung Fu Panda 2 aber der Fan-Favorite oder der Money-Favorite. War auch nicht ganz knapp. Beide muss er noch einholen. Und Kung Fu Panda 3 weltweit auch. Aber er ist ja auch ganz jung. So. Kommen wir zum nächsten Film, Ghostbusters. Was meint ihr denn? Performt er nicht? Hype-Bonus?
Ich würde sagen mittelmäßig.
Hm. Mittelmäßig.
Wäre mein Tipp.
Mittelmäßig, sagt er da.
Also schlechter, ich würde aber sagen, nicht besser als Legacy aka Afterlife.
Nicht besser? Nee, tut er auch nicht.
Ja. Und dafür, dass der auch noch in der Corona-Zeit gestartet ist, ist es dann schon wieder eher schlecht.
Ja, es ist wirklich schlecht. Also fairerweise, er ist erst in der zweiten Spielwoche. Das Opening Weekend sah auch vielversprechend aus. Das war mit 45 Millionen US-Dollar in den USA schon sehr gut. Afterlife hatte aber schon 44 Millionen. Und danach ist Afterlife halt einfach weggezogen. Wir sind jetzt bei Tag 11, das dem Ghostbusters offiziell im Kino ist. Der ist da bei 75 Millionen. Afterlife war an Tag 11 schon bei 88 Millionen. Läuft minimal schlechter. Gucken wir mal. Ich finde, er kriegt jetzt auch sehr viel Konkurrenz. Dune läuft immer noch, wobei das ja, haben wir schon geklärt, weniger der Faktor sein wird. Aber der nächste Film, Godzilla x Kong, ist, glaube ich, eher ein Problem für den. Der wird ihn recht schnell verdrängen. Kevin, was meinst du? Erfolgreichstes Startwochenende USA?
Ja, das weiß ich leider sogar.
Nee, ist er gar nicht.
Aber weltweit, ne? Also eins von
schwer
beiden,
zu sagen.
Also bei einem von beiden hat auf jeden Fall Dune geschlagen.
In den US-amerikanischen Charts war es definitiv nicht. Da sind 2 Milliarden. 2 Millionen hat er da verkackt. 2 Milliarden, kurz. International, ja, er hat sehr stark angefangen. Er war auf jeden Fall, wenn man jetzt bedenkt, dass wir das letzte Mal, haben wir das letzte Mal auch Dienstag die Zahlen geguckt?
Ja.
Ja, dann war er besser. Er ist jetzt bei 202 Millionen. Dune zum gleichen Zeitpunkt, nehmen wir an, 178 Millionen. Ja, das ist schon eine gewaltige Verbesserung.
Und das in knapp einer Woche ohne manche internationale Märkte, zum Beispiel wir.
Exakt. Wir kriegen ihn ja jetzt erst am kommenden Donnerstag.
Genau.
Und ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch tatsächlich. Wenn ich noch keine Karten gebucht
habe. Du nicht?
Doch, also ich habe auch Lust drauf. Ich bin ein riesen Godzilla-Ultra, riesen Fan. Allerdings finde ich den Trailer absolut schrecklich und habe beträchtliche Sorgen. Aber ich freue mich über jedes Mal Godzilla im Kino und hoffe, dass er mich doch immerhin eines Mittelmaßes belehren wird. Und nicht zum absoluten Trash-Festival wird.
Auf jeden Fall scheint der Wille ja da zu sein. Der ist wieder, also wie gesagt, diese Zahlen sprechen ja für sich. Es ist ein gutes Opening Weekend. Es ist jetzt längst nicht das Beste, was ich jemals gegeben habe. Aber also, da gibt es Filme, die haben das Doppelte eingenommen in derselben Zeit. Aber beachtlich, beachtlich. Nur 135 Stimmt. Millionen ist für so ein CGI-Feuerwerk jetzt auch nicht absurd teuer.
Nö. Und auch die Kritiken sind halt auch nicht verreißerisch schlecht, wie jetzt ein Argel und Madame Web. Das sind natürlich auch nicht die überschwänglichen Kritiken als cineastisches Meisterwerk wie Dune. Mhm. Aber ja, was du so einhellig immer liest, ist halt eigentlich, dass das VFX-Team das Drehbuch geschrieben hat. Weil außer CGI-Schlachten ist der Rest halt Dreck. Aber ich sag mal, dem Durchschnitts-Blockbuster-Publikum wird reichen, ne? Also die werden sagen, geil, da war geile Godzilla-Action und sind damit glücklich. Ja, ich weiß nicht, ob mich das nach Minus One dann mit so einer Kackstory noch abholt, aber ich mochte Godzilla X Kong 1 wirklich, wirklich gerne. Ich hatte wirklich viel Spaß mit dem. Mhm. Deswegen habe ich da Hoffnung.
Was ich jetzt so mitgekriegt habe, dieser Monster Brawl soll in dem Teil ja noch krasser sein als in allen vorher. Wenn die so eine Pacific Rim Stil, Richtung, Atmosphäre schaffen, dann sehe ich da auch viel Potenzial.
Aber wenn du das wieder in Relation dazu siehst, Pacific Rim 2 wollte auch mehr von allem und das war das Problem des Films. Weil da die
haben den ersten Fehler gemacht, die haben mit kleineren Jägern angefangen, das war schon scheiße.
Und weil der einzelne Jäger nicht mehr so zentral wichtig war, dieser eine krasse Jäger. Und wenn die natürlich hier auch alles, dafür sorgen, dass die einzelnen Monster irrelevant und zu kleinen, verschiebbaren Actionfiguren werden, dann nimmt mir das auch mal so diese brachiale Gewalt von Godzilla einfach.
Das stimmt. Also Godzilla muss immer noch King of the Jungle sein, ne?
Und das wäre das nächste große Problem, wenn man hier King Kong als den King hinstellt. Der King ist nämlich schon immer Godzilla gewesen.
Exakt. So. Jetzt ist es raus.
So.
Mic drop. Genauso wie ich bin raus aus dem Bockoffice. Bis nächsten Monat.
Aber damit sind wir auch schon im Outro. Denn in der nächsten Folge geht's natürlich um Godzilla X Kong Teil 2. Was haben wir mal für einen tollen Untertitel?
The New Empire.
The New Empire, ja. Nachdem wir jetzt das Frozen Empire hatten, genau. Ja, das letzte ist gefroren, jetzt brauchen wir ein neues. Und deswegen schauen wir, was wird. Also ich bin wirklich gespannt. Ist alles drin, von einem Stern bis 4 Sternen, das glaube ich bei mir. Entscheidend ist, was sie mit Godzilla veranstaltet haben, einfach.
Das stimmt, ja.
Ja, und entscheidend ist, wo ich den noch gucken werde. Denn in unserem Kino läuft er leider in einem Kacksaal, weil man in den größten Saal Chantal gepackt hat.
Oh, das war bei uns gestern auch so. Mhm. Waren gestern nochmal Dune gucken. Im großen Saal dieser scheiß Chantal-Film und der Saal hat so ungefähr 500 Plätze, 300 waren noch frei.
Ja, läuft bei uns, glaube ich, gar nicht und, schlecht, wie ich es auf dem ersten Blick richtig gesehen habe. Will aber nicht falsch erzählen. Ja. Aber ja. Problem ist auch, einmal am Tag läuft Godzilla im großen Saal, aber halt nur in 3D. Da ist meine Motivation auch recht gering.
Nee, ich sehe es jetzt schon wieder. Also ich habe eben gelogen, der Saal hat nur 400 Plätze, also es ist richtig lächerlich. Es sind gerade. Ach, Mann, ey. Ja, gut. Ich schaue nochmal, wie das an einem Wochenendtag aussieht, der nicht Feiertag ist, aber naja.
Also was soll ich sagen? Kung Fu Panda hat bei uns Dune aus den größten Seelen geschmissen und Chantal schmeißt Godzilla raus. Es ist eine enttäuschende Entwicklung im Kino.
Das, ja.
So. Tja. Ob der Film enttäuschen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Vielleicht sogar wieder pünktlich am Montag. Wer weiß, könnte passieren. Wahrscheinlich aber eher nicht. Danke euch beiden hier am Dienstagabend, dass ihr Zeit gefunden habt. Danke Niklas für das tolle Boxoffice und Melanie für die vielen, vielen Sneaks, die du hier auch mitgebracht hast. Und die Adamsäpfel. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.